Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Also wir hatten schon mehrfach die Aussage, Podcasten am Limit. Ich glaube, viel mehr am Limit als heute geht kaum noch. Mhm. Denn wir haben uns kurz besprochen vorher, Per. Wir sind heute beide krank. Ich bin verbannt in den Keller, um mich zu isolieren und fernzuhalten vom Rest der Familie. Bei dir weiß ich es nicht, wie es dir mittlerweile so geht. Ich meine, du hast ja auch Verantwortungen abseits vom Basketball, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, dass du für überhaupt noch was anderes die Zeit hast. Gib uns mal ein kurzes Update und vor allen Dingen auch ja mit Hinblick auf das am Freitag anstehende Nationalmannschaftsspiel, bei dem wir beide sein sollen, stand jetzt.
Nee, ich glaube, du bist krank als ich. Ich habe nur so ein bisschen, meine Kinder sind krank. Also hier sind, in Hamburg sind gerade einfach alle Schulkinder, sind außer Gefecht gesetzt durch die Bank. Und ich war sehr lange nicht mehr krank. Ich bin eigentlich der Fels in der Brandung. Und heute Morgen habe ich das erste Mal, oder gestern Abend habe ich mir schon so einen kleinen Zwiebelsaft gekocht mit Honig und Olivenöl. Und das ist schon ein Zeichen, dass es auch bei mir im Hälschen etwas kratzt. Aber mir geht es nicht schlecht. Ich bin einfach nur, ich merke, der Körper bekämpft es quasi.
Ja, ich habe was Ähnliches gemacht. Ich habe mich auch auskuriert, gestern nämlich mit der Euroleague-Konferenz. Das war gestern meine Kur an der Seite von Alex Vogel. Die Bayern, Per. Jetzt ist die Frage im Ablauf des heutigen Podcasts, weil wir haben ein Gimmick geplant. Du hast ein Gimmick geplant, du hattest die Idee dafür, für das ich glaube, ich habe noch nie für irgendwas länger recherchiert als dafür.
Ja, dann lass uns bitte lass uns einfach die Bayern, es gehört sich nach den letzten zwei Halbzeiten der Bayern für sie, dass sie sich hinten anstellen. Also, man ist nicht mehr die große, wenn man viel hintereinander verliert, dann passieren Dinge. Dann wird man eben auch in unserer großen Themenliste von Platz 1 zu Platz 2 geschoben. Vor allen Dingen, weil wir wahrscheinlich gar nicht so viele wahnsinnig neue Gedanken dazu haben, zu dem, was jetzt in der letzten Woche oder letzten Wochen passiert ist. Deswegen, bitte steige ein einfach. Wenn wir schon bei den Kranken sind, belohnen wir uns wenigstens, indem wir über was sprechen, wo wir große Freude dran haben.
Ja, wir schieben das nach hinten und kommen zu einer Kategorie. Ich meine, die Kategorie erklären musst letztendlich du. Ich kann nur vielleicht erklären, wo sie herkommt. Und zwar gab es vor ungefähr zweieinhalb Wochen, müsste es jetzt her sein, ein Spiel der Miami Heat gegen die Cleveland Cavaliers. Ich glaube, da ist die Idee entstanden für dich. Zumindest hast du mir am nächsten Tag die Idee geschrieben. Und das Spiel endete mit einem Andrew Wiggins Game Winner. Ein Game Winner, den wir noch die ganze Saison in den Highlights sehen werden. Nur kurz zuvor, wenige Augenblicke zuvor, gab es einen Wurf von Donovan Mitchell zum Ausgleich, der absolut absurd ist. Ins Ausfallen von der Dreierlinie, irgendwie von einem Bein aus. Und diesen Wurf werden wir nie wieder sehen, weil danach das größere Play passiert ist. Und exakt das ist die Idee. Es ist so richtig zusammengefasst.
Das ist quasi die Idee. Das ist quasi die Idee. Man muss nur dazu sagen, dass ich selber mit mir genau diese Form, also ich habe jetzt mittlerweile mehrere Kategorien dafür entwickelt. Es geht quasi um das, so ein bisschen das vergessene Play vor dem Play. Das heißt, wir sehen ein Highlight wieder und wieder. Das Standardbeispiel dafür ist, obwohl es gar nicht so richtig greift, weil wir uns an dem Tim Duncan Game Winner auch noch erinnern können vor dem Derek Fisher Shot. Also der 0,4 Sekunden Wurf, den kennen wir alle von Derek Fisher. Ich weiß gar nicht, das war Spiel 4 oder Spiel 5. Spiel 5 müsste es gewesen sein. Und wir wissen aber trotzdem auch, dass deswegen der Tim Duncan Wurf untergegangen ist davor, der nicht minder spektakulär war oder und so von Shaq verteidigt wurde. Das ist eine Kategorie. Ein krasses Play wird vergessen, weil ein anderes Play noch größer ist. Dann gibt es aber auch die Kategorie, die irgendjemand hat etwas übertrieben Blindes gemacht, dass es überhaupt die Mannschaft noch, dass es noch nur so in dieses Fahrwasser gekommen ist, dass überhaupt was möglich ist. Da gibt es auch mehrere Kategorien. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir machen alles zählt.
Alles zählt.
Für mich persönlich, mein Auslöser waren zwei. Mein Auslöser für mich war, immer wenn ich in meinem Leben gefragt wurde, was ist der größte Wurf, den du je getroffen hast, ist es tatsächlich ein, an den sich niemand erinnern würde. Und er war für mich subjektiv tatsächlich eine Errungenschaft, die ich lange nicht vergessen habe. Und es ist in dem Spiel, dass wir nach 27 Punkten Vorsprung gegen Oldenburg noch verloren haben. Mhm. Also, das ist ja das Jahr 16-17. 15-16 habe ich meinen besten Basketball gespielt. Die Saison 16-17 geht los. Und ich spiele so gut wie noch nie. Oder immer noch. Ich spiele einfach, ich treffe alles. Ich glaube, ich habe 50% von der Dreilinie. Bumm. Im November Bandscheibenvorfall und danach war ich nie wieder ansatzweise irgendwas von dem, was ich vorher war. Die ganze Saison bin ich quasi dann nur noch Backup. Also Braden Hobbs, der in die Saison als Backup gestartet ist, startet dann und ich habe die ganze Saison nicht mehr den Starting-Job zurückbekommen, obwohl ich vorher die ganze Zeit gestartet bin. So. Dann kommt dieses bizarre Spiel und ich habe... Diese Saison ist die schwierigste Saison für mich. Wir gewinnen die ganze Zeit. Ich habe aber bin nur noch ein Afterthought. Es ist einfach alles ist schwierig. Ich treffe gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe danach den Rest der Saison 15% aus dem Feld geschossen, nachdem ich bei über 50% war in den ersten Spielen oder ersten zwei Monaten. So, und dann kommen die Playoffs. Wir sind vorne, Baba, wir haben Verletzte und so weiter. Aber wir spielen dieses Spiel. Wir sind 27 vorne. Und Braden Hobbs spielt das ganze vierte Viertel durch und macht den wahrscheinlich dümmsten Turnover seines Lebens, würde ich sagen. Also, ich halte Braden Hobbs für einen der cleversten, vielleicht den cleversten Spieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Und wir sind zwei vorne, nach dem ganzen Chaos und wir verlieren diese zweite Halbzeit quasi mit 25 und es sind noch 10 Sekunden zu spielen, Braden Hobbs holt den Rebound, er schießt über 90% Freiwürfe und anstatt sich faulen zu lassen, schmeißt er einen Full-Court-Pass, Kramer fängt den, glaube ich, ab, Ball kommt nach vorne, Ausgleich. So. Und jetzt wechselt, ich glaube, es ist Tollhaus. Natürlich, Oldenburg dreht völlig durch. Wir hatten eine Auszeit und Leibener bringt mich rein. Und wenn du Rückenprobleme kennst und du weißt, du hast ein viertes Viertel komplett gesessen und du weißt gar nicht, was abgeht, und das ist mein erster Einsatz im vierten Viertel, nachdem ich auch nichts gemacht habe, das ganze Spiel. Ich komme rein, wir laufen mein Lieblingsplay, Horns down. Ich komme zur rechten Seite über den Screen, Qualis, ein Hauch weit, zu weit weg und ich schieße einfach einen Dreier rein. Und während ich den schieße, denke ich mir so, was machst du da? Was passiert hier? Ball geht rein. Ich denke mir so, es kann nicht. Für das, was ich in mir gespürt habe, für wie ich fähig war, Basketball zu spielen, war das einer der wichtigsten Würfe meines Lebens. So, dann passiert klassisch: wir foulen Kramer, er geht in Linie, trifft den ersten, illegaler Block von Kramer, der bewegteste Block aller Zeiten, Dreier Paulding. So, das passiert danach. Und ich war immer, mein ganzes Leben war ich so, ey, ich habe Game Winner geschossen, ich habe Euro Cup Game Winner, ich habe größere Würfe, also, aber gefühlt für mich, das war der schwierigste Wurf, den es je gab. Und natürlich erinnert sich zu Recht keiner an den. So, das ist so das, was du beschreibst. Und dann habe ich neulich ein Spiel gesehen und da ist Nummer 1 gekommen und es bleibt auch Nummer 1 in meiner Liste, deswegen kann ich das nicht vorwegnehmen. Aber ich habe meinem Sohn ein Highlight gezeigt und dachte dann, habe ich etwas gesehen, dass ich dachte, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und das ist das verrückteste Play, obwohl ich dieses Play schon 1000 Mal gesehen habe. Und es geht in alle Richtungen. Es muss um ein... wir suchen die spektakulärsten oder komischen oder skurrilsten oder uns bewegendsten Plays vor dem Play, das wir alle kennen. Und du darfst jetzt quasi bei Nummer 3 anfangen. Und ich freue mich sehr auf das, was passiert. Oder hast du Honorable Mentions? Hast du Honorable Mentions? Oder?
Ich habe insgesamt eine Liste von, ich glaube, 15 oder so.
Ich liebe das.
Es geht dabei bei mir immer um große Momente. Ich muss das zu meiner Schande eingestehen, dass ich vor allen Dingen da in die Richtung gedacht habe. Und es ist sehr NBA-centric. Aber meine Honorable Mention, ich mache mal meine Honorable Mention vorab, das ist jetzt so ein bisschen on the fly, aber meine Honorable Mention ist Dennis Schröder, Game-Winner für die Los Angeles Lakers. Man wird sich fragen, hey, Dennis Schröder, ein Game-Winner für die Los Angeles Lakers? Ja, die Play-In-Spiel 2023 gegen die Minnesota Timberwolves. Kannst du dich erinnern an das Play? Es ist das, es laufen die letzten 4 Sekunden. LeBron James, Drive zum Korb, verlegt, bekommt einen Offensiv-Rebound, kickt den raus, Dennis Schröder steht in der Ecke, es sind 1,4 Sekunden auf der Uhr, er wirft, er trifft zur Führung, 3 Punkte Führung für die Lakers. LeBron James macht den hier, die Celebration. Dennis Schröder macht den Freeze, alle flippen aus. Es ist ein Dennis Schröder Game Winner in einem Postseason Game. Nur um dann auf der anderen Seite die Minnesota Timberwolves beim Inbound zu haben, die dieses Winner-Winner-Laufen hat mittlerweile jedes Team in seinem Playbook. Der Flare-Screen zur Ecke rechts. Mike Conley bekommt gar keinen Platz für den Wurf. Mike Conley wird wegverteidigt von Anthony Davis, der aber sein Händchen reinsteckt und ihn fault am Ellenbogen. Und so gehen wir in die Overtime.
Du hast recht. Du hast recht, das ist schon NBA-technisch, da wäre es natürlich mit Abstand der größte Wurf in Dennis Schröders Karriere.
Ja, das ist einer, den wir für immer vergessen werden, weil er, letztendlich haben die Lakers das Spiel dann in der Overtime gewonnen auch, das heißt, es gibt auch keine, diese tragische Story daran, nicht? Deswegen nehmen wir den raus. Okay, okay, mein Platz 3. Man wird schnell merken, dass es bei mir auch ein bisschen Warrior-centric ist. Weil ich die meisten Spiele von Golden State Warriors gesehen habe, natürlich. Es gab im Jahr 2019 ein Spiel der Golden State Warriors, ebenfalls gegen die Minnesota Timberwolves. Wir sind bereits in der Overtime. Es steht 127 zu 130 für Minnesota. 4,4 Sekunden noch zu spielen. Golden State hat Einwurf. Einwurf, Kevin Durant, top of the key, geht hoch, ansatzlos, für drei, trifft, Foul gepfiffen. Dieses Foul wird entschieden vor der Wurfbewegung. Unfassbar. Also unglaublich. Es ist niemals vor der Wurfbewegung. Es ist ein Foul, er geht hoch, er hat den Ball in der Hand, es wird vor dem Wurf gepfiffen. Man hat die komplette Ekstase, als er den Wurf trifft und dann diese völlige Fassungslosigkeit, dass der jetzt nicht zählt. Okay, Einwurfseite Golden State, 4,4 Sekunden. Steph Curry bekommt den, es wird alles wegverteidigt. Jordan McLaughlin jagt Steph Curry in die Ecke. Curry ist eingeboxt, also er hat seine Hände hier, McLaughlin über ihm. Steph Curry steht so in der Ecke mit dem Gesicht zum Boden, geht einfach hoch. Er will, glaube ich, einfach nur den Kontakt ziehen und trifft mit 0,5 Sekunden auf der Uhr. Unfassbarer Wurf, wirklich einer der craziesten Würfe, die du je sehen wirst am Ende von so einem Spiel. Und dann Einwurf mit 0,5 Sekunden Minnesota. Man muss, es ist ausgeglichen, es würde in die Double Overtime gehen. Und Kevin Durant mit einem der dümmsten Fouls, die du je sehen wirst, hält das Trikot von Karl-Anthony Towns und die Timberwolves gewinnen. Weil Karl-Anthony Towns an die Freiwurflinie geht. Ein vergessener Wurf, ein für immer vergessener Wurf, der in keinem Highlight-Reel von Steph Curry auftauchen wird. Aber es ist ein unfassbarer, es ist ein Top-5-Wurf, was Schwierigkeit angeht in der Karriere von Steph Curry.
Oh, ich habe tatsächlich, ich habe ja versucht, das ist eine Kategorie, die man fast unmöglich ergoogeln kann. Also das liebe ich auch daran.
Man muss sich erinnern dran.
Das ist so krass, man muss sich eigentlich erinnern, weil es gibt eigentlich das, was wir meinen, gibt es kaum. Weil, aber ich habe auch diesen, da über den bin ich tatsächlich gestolpert in meinen Überlegungen. Den mag ich sehr. Weitaus weniger geschichtsträchtig und weitaus weniger wichtig, aber stellvertretend für eine meiner liebsten Kategorien, nämlich bei den Schnitzern, die dazu führen, dass Heldentaten passieren. Und eine Schnitzerkategorie, ist vielleicht meine liebste, ist die, jemand will die Zeit auslaufen lassen, indem sie den Ball hochwerfen und sie werfen ihn nicht hoch genug.
Ich weiß genau, welches Play du meinst, glaube ich.
Es ist
natürlich.
Die Washington Wizards gegen die Toronto Raptors. Es steht 109 zu 106. Es ist Baseline-Einwurf, sie haben keine Auszeit mehr. Jemand versucht den Heldenpass übers ganze Feld. Er wird abgefangen von Michael Ruffin, sehr souverän. Und er versucht, den Ball einfach nur hoch in die Luft zu werfen. Der Ball rutscht ab. Die Hälfte der Spieler weiß nicht mehr, wo der Ball ist. Mo Peterson, kriegt den Ball in die Hände und drückt so einen wilden Dreier ab. Schießt zum 109 zu 109 und es ist Verlängerung. Und sie gewinnen, also Washington verliert dieses Spiel. Und es ist für mich, ich liebe die Kategorie, wenn jemand will ein unglaublich cleveres Play machen und macht das dümmste Play, was vorstellbar ist. Und da den Ball in die Luft werfen, aber nicht hoch genug oder ins Aus oder sonst irgendwo. Und dann der Gegner kriegt noch eine Chance und vollstreckt, ist eine meiner Lieblingskategorien. Und der ist so elendig schlecht geworfen und rutscht ihm aus den Fingern, dass ich nicht kann, also ich kann ihn nicht vergessen. Mo Peterson ist sowieso Legende damals.
Also mir kommt sofort in den Kopf. Ich hab's vor mir, auch wenn ich es nicht vor mir habe. Meine Nummer zwei, jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich hab zu viele Nominierten und keine Reihenfolge angestellt. Ich weiß, was meine Nummer eins sein wird. Aber ich nehme für meine Nummer zwei wieder ein Spiel der Golden State Warriors. Dieses Mal befinden wir uns in den NBA Finals 2018. Game One. Den Connoisseuren unter uns wird es auch bekannt sein als das J.R. Smith Game. Die Situation, 32,5 Sekunden vor Schluss, LeBron James, das Spiel ist ausgeglichen. LeBron James hat den Ball nach dem Einwurf. LeBron mit einem Drive, der Ball fast geklaut. Andre Iguodala ist dran mit der Hand. Fliegt in die Zone. Insaner Double Pump Layup in Traffic zur Führung. Ich glaube, vielleicht liegen sie auch zu dem Zeitpunkt vor. Ja, sie liegen mit einem vorne, macht die zwei Punkte und Cleveland führt mit drei. Auf der anderen Seite, wieder Stephen Curry. Sie rennen direkt nach dem gemachten Freiwurf. Steph Curry bekommt den Ball, Semi-Transition, fliegt zum Korb. Kevin Love ist da, foult ihn. Steph Curry fliegt einen Meter über die Baseline ins Aus und trifft das Ding zum And-One. Dieser Wurf, dieses End-One von Curry und dieser Double-Pump-Layup ist aus einer Kategorie, die ich entdeckt habe bei der Recherche für dieses kleine Gimmick, nämlich aus der Kategorie gleich zwei Plays, nenne ich die Kategorie. Du hast gleich zwei, die für Jahre und Jahrzehnte überall gezeigt werden würden, wenn es nicht das Ende danach gebe. Also dieser Steph Curry, dieses N1 passiert mit 9, irgendwas Sekunden auf der Uhr. Es ist mehr oder weniger der Wurf, der das Spiel in die Overtime schicken wird. Es ist ein unfassbares Finish und dann mit 4,7 Sekunden das Foul an George Hill vor den Warriors. Er muss beide machen, um die Cavs mit zwei in Führung zu bringen. Er trifft einen, es gibt den Offensiv-Rebound und dann den berühmten J.R. Smith-Moment, wo er nicht weiß, wie das Spiel steht und er den Wurf nicht los wird.
Oh, das ist schön. Das ist schön, dass ich mich daran erinnere. Du wirst dich auf jeden Fall an meinen nächsten Punkt erinnern. Und bevor Leute schon an Jordan Steele beispielsweise denken, Jordan Steele ist zu bekannt. Also ja, Game 6, 98. Auch dieses Play ist quasi so ähnlich. Wir wissen, glaube ich, auch alle, wie es aussieht. Es ist das Jahr 2002, Western Conference Finals. Zwei Teams, die sich nicht mehr hassen könnten, spielen gegeneinander. Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Queens oder Kings, je nachdem, wie man das sieht. Die Kings führen 2-1 und spielen in L.A. Also sie haben 1-1 gesplittet in Sacramento. Sie führen 2-1, sie gewinnen im Staples. Und das Spiel 4. Das pivotale Spiel 4. Die Kings sind 2 vorne, letzter Angriff. Kobe verlegt den ersten. Shaq kriegt einen Offensiv-Rebound. Und wenn du jetzt bei Shaqs Offensiv-Rebound, es sind noch 3 Sekunden, auf Pause drückst, dann ist das die Zone, also in diesem Offensiv-Rebound, der meistbesiedelte Bereich, den ich je auf einem Basketballfeld gesehen habe. Ich challenge jeden Hörer, mir einen Screenshot von einem Play zu schicken, wo mehr Menschen auf engerem Raum stehen als da. Es sind 8 Spieler. Alle Sacramento Kings sind da, aber innerhalb des Semizirkels. Also sie sind alle 5 sind da, plus Shaq und Kobe. Und noch ein Lakers. Es sind 8 Lakers auf 3 Quadratmeter. Derek Fisher ist im Niemandsland vor der Sacramento Bank und ist so nicht hinter der Dreierlinie, sondern ist so auf 0 Grad oder so 10 Grad, irgendwie so auf 5 Meter Entfernung. Und einen einzigen Spieler siehst du nicht, wenn du auf Pause drückst. Und Vlade Divac tippt den Ball raus und wenn ich Vlade Divac wäre, könnte ich mein Leben nicht mehr normal weiterleben, wohl wissend, dass es nur einen einzigen Ort gab, wo du den Ball nicht hintippen kannst. Und da steht einfach Robert Horry. Er steht auf 9 Metern und er hat einen Step-In. Also der Ball könnte nicht perfekter in seine Shooting-Pocket per Bounce-Pass fliegen, links, rechts, Game Winner, sie gewinnen mit einem, sie teilen die Serie 2-2 statt 3-1 und zurück nach Sacramento. Kobe Shaq Threepeat wird möglich. Damit ist also das Team historisch gesichert und das Team um Sacramento zerbricht als eins der Teams, die wir alle geliebt haben, aber nie das war, was. Dieser Tipp, er kann, also, du kannst mit dem Ball, er darf nur nicht dahin. Der Ball darf nur nicht dahin. Er kann damit also alles machen, was sonst Menschen möglich ist. Und ich wüsste nicht, ob ich mich jemals davon erholt hätte, von dieser Geschichte.
Ein bisschen ging es mir so mit, es gab noch vielleicht, es gab noch so ein, zwei Honorable Mentions, wo aber leider auch das Videomaterial verloren gegangen ist. Dank Umstellung Magenta Sport auf neuen Anbieter, was die BBL angeht. Ich erinnere mich nämlich noch an ein Spiel Gießen-Kreilsheim aus der Saison 2018-2019. Es war die Thomas Iserloh zum ersten Mal auf der BBL-Bühne. Und es Gießen führt, ich glaube, 1,5 Minuten vor Schluss mit 10 oder sogar mit 11. Und Kreilsheim dreht dieses Spiel noch dank 12 Straight Points von Frank Turner. Shoutout an der Stelle.
Shoutout Frank, Frank the Tank.
Der Game Winner ist absolut insane. Ist so ein keine Auszeit mehr, Einwurf unterm eigenen Korb, dribbelt nach vorne, wirft. Aber davor hatte er ein Layup und ich konnte ihn leider nicht mehr finden. Es gibt ihn nirgendwo mehr zu sehen. Davor hat er ein Layup bei 3 Sekunden oder so auf der Uhr, an das ich mich noch erinnere, wo er sich so mit seinen 1,70 Meter gelistet. Ich habe ihn interviewt damals mehrfach. Ich bin 1,70. Frank Turner ist kleiner als ich. Liste 1,70, wahre Größe wahrscheinlich 1,65, wo er sich so, er fliegt zwischen den Gießener Riesen hindurch zum Korb und liegt so quer in der Luft und macht das Ding. Aber ich wollte es nicht in meine Top 3 mit aufnehmen, weil es kein Videomaterial mehr gibt, das man nachschauen könnte. Stattdessen ist meine Nummer 1 die folgende. Wieder aus der Kategorie gleich 2 Plays. Wir sind in den Playoffs 2018. Die Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics. 11,4 Sekunden vor Schluss führen die Boston Celtics mit 3. Giannis Antetokounmpo beim Drive für die Bucks. Kickout nach rechts. Es ist überhaupt kein Platz da, aber der Wurf muss kommen. Malcolm Brogdon wird ihn los, trifft ihn zum Ausgleich. Big Shot, ein Riesenwurf. Hand im Gesicht, alles. Leichter Jubel. Aber es bleiben noch irgendwie 6 Sekunden auf der Uhr. Einwurf Boston von der rechten Seite. Scary Terry, als er noch Basketball spielen wollte. Terry Rozier bekommt den Ball beim Einwurf. Wir erinnern uns, das war das Jahr, als Kyrie Irving sich verletzt hat. Also es war so dieses, es war sein Team in den letzten Sekunden dieses Spiels. Terry Rozier bekommt den Ball. Eric Bledsoe ist sein Matchup. Ein gefürchteter Mannverteidiger. Terry Rozier wackelt ihn aus den Schuhen. Eric Bledsoe ist zu Beginn dieses Plays an der Dreierlinie, klebt an seinem Gegenspieler. Nach dem Crossover von Terry Rozier liegt er unter der eigenen Baseline. So aus den Schuhen gewackelt. Terry Rozier trifft 0,4 Sekunden zu spielen. Und dann ein Play der Bucks. Das ist dann das Highlight-Play, das man, glaube ich, das viele noch im Kopf haben werden. Ein Play der Bucks, das völlig misslingt. Sie brauchen 3 Punkte zum Ausgleich. Es misslingt völlig. Sie bekommen keinen offenen Schützen. Die 5 Sekunden laufen fast ab. Und Giannis Antetokounmpo wirft aus Panik den Ball in Richtung Mittellinie in die Hände von Chris Middleton, der ihn fliegen lässt und trifft zum Ausgleich. Und wir gehen in die Overtime. Der letzte Wurf ist ein viraler Moment. Ich glaube aber an diesen eigentlich vermeintlichen Game-Winner von Terry Rozier, der wirklich einer der nastiesten. Es gibt ja selten diese Kombination aus einem so einem Crossover und einem Game-Winner. Und der ist leider für alle Zeiten verloren, weil Chris Middleton existiert auf der anderen Seite.
Boah, ich liebe das. Ich habe den Crossover tatsächlich. Ich freue mich jetzt schon auf den. Ich fände es gut, wenn du das jetzt noch vielleicht verknüpfen würdest mit dem späteren Gambling-Problematiken und vielleicht noch so drehen könnten, dass Terry Rozier eine andere Karriere gehabt hätte, wenn das nicht passiert wäre.
Oh, weil, oh, fuck, ja.
Weil das gibt es nämlich jetzt bei meiner Nummer 1. Und es ist für mich so glasklar die Nummer 1. Ich zeige meinem Sohn, dessen NBA-Feuer entfacht ist, natürlich so das kleine 1x1 der spektakulärsten Dunks aller Zeiten. Mhm. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass Frederik Weiss dir ein Begriff ist.
Klar, ja.
Frederik Weiss ist wahrscheinlich sogar den meisten Menschen ein Begriff, obwohl sie nicht eine einzige Basketballaktion von ihm gesehen haben. Mhm. Also wo er aktiv irgendwas macht, wo er selber Basketball spielt. Ja. Es gibt keine Geschichte, keine Person in der Geschichte meiner Meinung nach des Basketballs, wo der Name so bekannt ist und nur mit einer einzigen negativen Sache behaftet ist und wir sonst nichts über diese Person wissen. Es gibt also meiner Meinung nach nichts.
Ich habe vor ein paar Jahren, gab es über Frederik Weiss ich will die Geschichte nicht vorwegnehmen, die du gleich erzählen wirst, aber es gab ein Porträt über ihn, ich glaube in der Sports Illustrated oder so, wo man ihn stehen sieht hinter so einer Kasse und er sieht aus wie der traurigste Mensch der Welt. Genau. Und das ist bis heute der Eindruck, der geblieben ist.
Ja, ja. New York Times. Es ging darum, er hat dann, glaube ich, an einer Tankstelle gearbeitet. Er hat, es hat tatsächlich auch einen tragischen Hintergrund, glaube ich, 2015 einen Selbstmordversuch hinter sich gebracht.
Oh shit.
Nicht nur basiert auf dem Ganzen, was passiert ist, aber er war ein Draftpick der New York Knicks. Da wurde natürlich dann auch kräftig geboot und es gab eben diese Szene, diese ihn für immer definierende Basketballszene, wo Vince Carter über ihn springt. Und ich zeige meinem Sohn diese Szene und alles aus dem Gesicht, weil ich jetzt die Tragik kenne. Also ich gucke jetzt mir jetzt nicht mehr nur den Dank an, sondern ich kenne die Frederik-Weiss-Geschichte und ich weiß, wofür dieser Dank, der Dank des Todes, wie er damals schon benannt wurde, wofür er steht und was er bedeutet. Die US-Amerikaner haben den Ball und sie sind 15 Punkte vorne gegen die Franzosen. Die zweite Halbzeit läuft noch eine Viertelstunde. Gary Payton, Hanky Panky sich durch, verlegt den Korbleger. Vin Baker kriegt den Rebound nicht. Und ein Mann namens Jan Bonato bekommt den Ball in Traffic in der Mitte der Zone und ist umringt von Körpern. Aha. Jan Bonato, 15 tief, entscheidet sich für einen eingesprungenen Spin-Move mit gleichzeitigem Behind-the-Back-Pass. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Jan Bonato diesen Pass noch in seinem ganzen Leben noch nie versucht hat oder geschafft. Ich habe diesen Move noch nie gesehen. Also er springt ab, dreht sich durch 360 selber und schmeißt dabei einen blinden Outlet-Pass hinter dem Rücken in die Hände von Vince Carter. Mhm. Jan Bonato war damals guter Freund und Teamkollege von Frederik Weiss.
Oh.
Und hat zum Glück nicht Blut an den Händen, aber ich habe noch nie ein Play gesehen, was einen anderen Menschen als Sportler für immer definiert. Mhm. Es ist Jan Bonatos. Wow. Es ist Jan Bonato. Jan Bonato, was machst du? Während Jan Bonato den wildesten Pass des Lebens versucht, sogar der französische Trainer reißt direkt die Hände über den Kopf zusammen, weil er weiß, vielleicht schon hat eine Vorahnung, was jetzt Dramatisches passieren wird.
Mhm.
Von daher,
man denkt nicht an diesen Pass bei der Aktion. Man denkt nicht genug über Jan Bonato nach.
Jan Bonato als Freund und Teamkamerad von Frederik Weiss ist das für mich das Play. Ich werde dieses Play, ich werde nie wieder den Vince Carter Dunk sehen können, ohne nicht an Jan Bonato zu denken. Und mir zu denken, wie muss sich auch Jan Bonato heute fühlen oder vor 10 Jahren fühlen oder in der Kabine danach fühlen oder gab es eine Aussprache, ist dem mal auf den Grund gegangen. Die beiden Menschen sind für immer miteinander verknüpft. Frederik Weiss und Jan Bonato sind für immer miteinander verknüpft.
Du hast die ganze Kategorie ganz anders gefasst als ich. Da fällt mir natürlich sofort LeBron James gegen Jason Terry ein. Als weiteres Beispiel. LeBron James, der diesen Monster-Poster gegen Jason Terry raushaut und der Turnover vorher, ich bin mir gar nicht sicher, kommt der von Jason Terry selber?
Genau das ist das Play. Das ist für mich auch die Frage. Das ist auch eine Kategorie. So, jemand hat es getan. Und apropos, jemand hat es getan. Luis Olindi hat es getan und er ist da. Come on.
Luis Olindi.
Freund.
Hi. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du dazugekommen bist, aber wir diskutieren gerade noch die besten Plays vor dem Play. Das ist jetzt eine etwas schwierig zu erklärende Kategorie in so wenigen Sekunden. Aber ein gutes Beispiel dafür war zum Beispiel gerade eben der Pass des Schicksals. Jan Bonato mit dem Turnover damals für die französische Nationalmannschaft in die Hände von Vince Carter, der dann zum Dank ansetzt über Frederik Weiß. Also so Dinger, die man vergessen hat.
Das ist aber Nerd-Talk. Das ist ja richtig.
Wir sind tief drin.
Luis, hast du ein Play in deinem Kopf, wo du denkst, du hast irgendwann mal was Historisches geleistet oder einen krassen Wurf getroffen und der ist quasi wertlos geworden, weil danach noch jemand was Krasseres gemacht hat oder ihr habt noch verloren?
Ach so, ich habe mal vor 2 Jahren in der Preseason in Hamburg einen Game-Winner geworfen und das war das erste Preseason-Spiel und der wurde weggenommen, weil die Zeit anscheinend vorbei war, aber es gab keinen Videobeweis und dann der eine Schiedsrichter hat einfach gesagt, der zählt nicht, weil sich die Hamburg-Bank so sehr beschwert hat und dann hat der Game-Winner einfach nicht gezählt, da haben wir verloren. Daran kann ich mich erinnern. Das ist mein Karriere-Highlight bisher.
Schön, dass du da bist, Luis, auf der Suche nach weiteren Karriere-Highlights. Wir wollen mit dir natürlich über die deutsche Basketball-Nationalmannschaft reden, die am Freitag sich erstmals wieder versammelt nach dem Europameistertitel in Ulm gegen Israel. Aber wir wollen natürlich erstmal bei dir nachfragen, Luis, wie geht's dir denn? Wir haben dich ja länger nicht mehr gesehen bei uns.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Mir geht es gut. Mir geht es echt gut. Ich genieße die Zeit in Spanien. Es ist eine Umstellung. Es ist alles anders. Es ist irgendwie eine neue Herausforderung. Das genieße ich sehr. Das eine neue Liga, neues Team natürlich auch, neues Land, neue Sprache, neuer Supermarkt. Keine Ahnung. Es ist alles anders. Und das gefällt mir sehr gut und das macht mich sehr glücklich, weil ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme und so ein bisschen das Gefühl habe, bisschen mehr zu machen, als nur Basketball zu spielen, wenn das irgendwie Sinn macht. Oder anders Basketball zu spielen, als die letzten Jahre in meiner Karriere. Oder die ersten, das sind 8 Jahre, 9 Jahre, die ich jetzt schon gespielt habe. Wie so ein kleiner frischer Start und so ein, ja, mal sehen, wie es woanders ist. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, erzähl mal dann direkt, lass uns doch da direkt reintauchen. Was ist denn anders in Spanien?
Was ist anders? Also erstmal natürlich die Sprache ist anders. die Leute sind anders.
Spricht euer Coach Englisch oder Spanisch?
Unser Coach macht so einen Mix. Der macht, wenn er wütend wird, auf Spanisch. Mhm. Und sonst macht er meistens so auf Englisch und dann danach nochmal auf Spanisch oder andersrum. Und mittlerweile aber auch immer mehr auf Spanisch, weil er, glaube ich, merkt, dass die Jungs, die jetzt da sind, ich meine, die Basics kennst du schnell, ne? Also die Sachen, keine Ahnung, was heißt Sprint oder Pass hier, Lauf dahin, das kann man sich dann erschließen und da macht er gerne auch ein bisschen mehr auf Spanisch. Aber sonst die wichtigen Sachen dann auch auf Englisch, dass dann jeder versteht. Und was ist noch anders? Also der Basketball ist schon ein großer Unterschied. Das ist schneller als in der BBL. Es ist weniger physisch als in der BBL. Es ist weniger so ein Rumgehacke unterm Korb. Und es ist ein bisschen taktischer und ein bisschen, einfach so ein bisschen, wie man sich den spanischen Basketball halt vorstellt. So dieses, manchmal so ein bisschen Rumgewusel, Jungs, die schnell nach vorne sprinten, schneller Outlet-Pass und dann nochmal ein extra Pass hier und dann noch ein extra Pass da. Das fällt mir auf. Das ist weniger One-on-One-Gespiele und weniger physisch ist, als was ich aus der BBL kenne. Genau. Das, was mir natürlich auch so ein bisschen mehr liegt einfach, so vom Spielstil her. Von daher gefällt mir das sehr gut.
Super viele interessante Dinge da schon drin. Diego Ocampo, natürlich dein Coach in Manresa, den wir auch aus der BBL kennen, war ja kurz bei den Skyliners in Frankfurt auch als Head Coach unterwegs. Aber wenn ich das so höre, deine Rolle hat sich ja auch ziemlich verändert. Ich habe mich so ein bisschen eingewühlt in deine Zahlen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du sehr oft als Screener im Pick and Roll verwendet wirst, ne? Dass du da sehr viel mehr machst aktuell als in den vergangenen Jahren. Aber wenn ich das höre, viel Tempo, weniger Physis, sofort den Ball pushen. Das ist ja auch alles das, was man bei Alex Mumbrou und der deutschen Nationalmannschaft beobachten konnte über die letzten Monate. Du hast ihn jetzt ja auch schon erlebt, vermute ich zumindest. Inwiefern hast du das Gefühl, bereitet dich der neue Job in Spanien auch vor auf die Art und Weise, wie jetzt bei der Nationalmannschaft gespielt wird?
Ja, ja, es ist sehr ähnlich. Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, also defensiv ist eigentlich genau gleich, wie wir auch in Manresa spielen. Und offensiv, wie du sagst, das Schnelle. Einfach Rebound holen, alle nach vorne. Wenn einer wirft, alle zum Offensiv-Rebound. Und ja, schnell den Abschluss finden, dann mit viel Pässen spielen. Pick and Roll natürlich auch, aber gar nicht unbedingt als erste Option. Auch wie wir es in Alba gemacht haben die letzten Jahre in Berlin. Von daher war das jetzt auch keine Riesenumstellung. Aber ich merke schon, dass ja die letzten 2-3 Monate ja, keine Umstellung war und doch sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt hier jetzt auch die letzten 2 Tage bisher im Training gemacht haben. Und das ist natürlich cool, ne? Wenn du irgendwie zur Nationalmannschaft kommst und so die Spielart einfach ähnlich ist von dem, was du aus dem Verein kennst, weil du dich dann schneller damit anfreundest und sich so ein bisschen, einfach schon ein bisschen auskennst, das Gefühl hast, dass es nicht alles ganz neu ist.
Jetzt war es ja gerade bei dir in den letzten Jahren, ne? Also die EM jetzt zuletzt, die Weltmeisterschaft davor, man hatte immer das Gefühl, Luis Olindi kratzt am Kader. Du bist immer nah dran am Kader und schaffst dann den Cut. Ich glaube, du hast im Februar jetzt das letzte Mal für die Nationalmannschaft gespielt. Wie war es denn für dich, diese beiden großen Erfolge bei diesen Turnieren zu verfolgen und sie vielleicht von zu Hause verfolgen zu müssen?
Ja, also ich habe mich natürlich mega gefreut für die Jungs. Klar, ich bin Weltmeister, Europameister, natürlich geil, das auch am Fernsehen zu verfolgen. Ich muss ehrlich sagen, dass der Weltmeistertitel, da war ich ja in der Vorbereitung dabei und wurde dann also als 15., 14. irgendwie gecuttet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da schaut man die Spiele, dann die Rest der Vorbereitung und auch die Weltmeisterschaft dann doch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kennt Per das so, dass man dann schaut und man freut sich natürlich für die Jungs, weil das irgendwie doch Freunde sind und man will natürlich auch, dass die Jungs gewinnen, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man könnte da jetzt auch sein. Und so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, man wäre da wirklich sehr gerne gerade und man gönnt es denen, aber einerseits ist es auch so ein bisschen einfach schwer anzuschauen. Natürlich, als wenn es dann Richtung Finale, Halbfinale geht, dann ist es auch egal, weil dann denkst du dir, Digga, wir können hier Weltmeister werden. Scheiß mal drauf, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Aber so die ersten Spiele, da ist man dann so ein bisschen so, fuck, es tut gerade ein bisschen weh zu schauen. Sage ich ganz ehrlich. Aber jetzt bei der EM war es ein bisschen anders, weil da war ich im Sommer von Anfang an nicht dabei. Und da war es einfach so ein bisschen leichter dann für mich, von Anfang an zu supporten und denken, geil, Jungs, komm, wir holen jetzt, werden hier Europameister. Und jedes Spiel zu gucken mit irgendwie ja, Vorbericht, Nachbericht und richtig drin zu sein, wie man zum Beispiel auch im Fußball ist bei so einer EM, WM. Weil dann doch ein bisschen der Abstand ein bisschen größer war und ja, dann das überwogen hat. Das war bei der WM doch ein bisschen anders, aber wie gesagt, am Ende, ja, wenn dann irgendwie Halbfinale ist, das Ding auch vergessen. Aber habe ich einen kleinen Unterschied gespürt von den beiden Sommern als ja, außenstehende Perspektive oder als jemand, der so halb im Team dabei war. Ja.
Wie ist das jetzt, wenn du zu so einem Fenster kommst, ist das, kann man da den großen Kontext ausklammern? Beschäftigt man sich da mit der Zukunft oder mit großen Turnieren? Oder kann man das schaffen, einfach hinzukommen und sagen, ich spiele jetzt einfach so gut, ich kann, ich mache meinen Job und ich bin froh hier zu sein und was immer geschieht, geschieht. So.
Mir fällt es jetzt leicht, weil also einerseits habe ich mich jetzt mega darauf gefreut, hier hinzukommen, weil ich jetzt nicht in Deutschland bin, das erste Mal nach 3-4 Monaten und ja, okay, die Jungs alle wiedersehe, die ich jetzt einfach die letzten Monate nicht gesehen habe. Das war bei mir im Vordergrund. Und einfach, ja, es ist einfach zu genießen. Also es ist einfach cool. Es ist jetzt cool, in der Nationalmannschaft zu sein. Das haben die Jungs irgendwie hinbekommen, dass man jetzt richtig gerne hinfährt und sagt, es ist geil. Es ist jetzt vielleicht nicht das Team, was dann so die Europameisterschaft, WM oder was auch immer spielen wird. Aber es ist geil, mit dem Adler auf der Brust zu spielen. Und das ist einfach, ist ein geiles Gefühl, da freue ich mich sehr drauf. Und gleichzeitig will man die Zeit natürlich auch so ein bisschen nutzen, um so sich ein bisschen zu beweisen und dem Trainer zu zeigen, ey, guck mal, wenn jemand ausfällt aus dem Team, was natürlich schon jetzt sehr gefestigt ist, dann bin ich ready. So, und dann hast du mich als guten Backup. Das will man natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen zeigen und damit dann auch sein Commitment zeigen und sagen, ey, wenn du sagst, ich soll kommen, im Window, natürlich bin ich dabei. Und genauso wäre ich dabei, wenn du sagst, im Sommer komm zum Training Camp. Und das ist natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber für mich war die Priorität jetzt irgendwie, oder was, wo ich gedacht habe, war geil, okay, ich kann eine Woche hier in Deutschland verbringen, ich sehe meine Freunde alle wieder, die ich jetzt lange nicht gesehen habe, und wir haben einfach eine geile Zeit.
Ja. Ich finde das sehr interessant, dass du das sagst, dass man da mit Bock hinkommt und mit Freude hinkommt, bei der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Ich meine, ich bin der Einzige hier, der es gar nicht nachempfinden kann und es nie erlebt hat. Aber ich glaube auch, Per, es gab schon mal eine Zeit, wo gerade das Ankommen bei diesen Quali-Fenstern sich für die Spieler, die da eingesetzt wurden, ein bisschen anders angefühlt haben muss als heute, oder? Wie würdet ihr das einschätzen? Wie sich das verändert hat in den letzten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es so, ich habe hab keine Fenster mehr gespielt. Das heißt, ich bin schon so alt. Das ist eine neue Erfindung. Das ist nicht meins gewesen. Aber ja, das war ein undankbarer Job in vielen Bereichen. Ja, ich glaube jetzt, wenn einfach die Halle, ich hoffe, dass Ulm quasi ausverkauft sein wird oder dass da viel los sein wird. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Phänomen von dem, es gibt auch ordentlich was zu verlieren oder in Anführungszeichen, es gibt auch einen gewissen Druck, den man jetzt oder den ich mir vorstellen könnte, dass ich den verspüren würde, wenn du jetzt halt dafür sorgen musst, dass wir alle wieder so einen schönen 2027 einen schönen Sommer haben können. Ja? Aber vielleicht ist auch einfach Louis aus Stahl und er kennt sowas nicht.
ja, natürlich ist ein bisschen Druck da, weil natürlich die Jungs performen. Genau, man muss jetzt irgendwie zusehen, dass die Quali irgendwie gut funktioniert, damit wir alle einen geilen Sommer haben.
Kriegt man jetzt so eine passiv-aggressive Nachricht von Dennis, so, hey, Boys, ihr wisst schon, was auf dem Spiel ist, oder wie ist das?
Nee, die ist bisher noch nicht gekommen. Ja. Ich würde jetzt auch mal ganz asozial sagen, ich glaube, die Jungs, ich weiß nicht, wie sehr die das auf dem Schirm haben, dass wir die Quali zocken, damit die schön viel Spaß haben bei einer WM, EM, was auch immer. Ich weiß noch gar nicht, ob alle Jungs wissen, dass es diese Fieberfenster gibt. Wo man sich erstmal qualifizieren muss. Nee, also ich glaube.
Das ist ja eine gute Sache. Ich meine, es gab ja mal, glaube ich, eine Rolex zum WM-Titel. Theoretisch ja. Müsste der Kreis für der Rolex-Träger ja auch so ein bisschen erweitert werden an die Leute, die dafür gesorgt haben, dass die 12 Rolex-Jungs überhaupt mitspielen dürfen, oder?
Würde ich auch sagen. Also ich warte noch auf meine Rolex. Ich hätte gerne eine. nee, also klar, ich glaube, ja, klar wissen die, dass es so Fenster gibt. Und ich glaube, im Endeffekt sind die auch dankbar. Die wissen ja selber, also ja. Ohne uns würden sie ja nicht spielen können. Aber ich bin mir auch sicher, wenn sie jetzt nicht in der NBA wären, würden sie auch kommen. Und genau wie die Jungs jetzt kommen, irgendwie aus München oder Isaac aus Partizan, die dann zwischen den Spielen für zumindest dann ein Spiel nach Deutschland kommen. Also die würden es ja genauso machen. Es ist natürlich einfach nicht möglich, dass ein Franz, ein Dennis, ein Moritz jetzt mitten in der Saison rüberfliegen, weil sie wahrscheinlich dann 5 Saisonspiele selber verpassen. Es ist ja auch okay so. Im Endeffekt, es ist ein Win-Win. Also wir sind froh, hier zu sein. Wir haben eine geile Zeit zusammen. Wir sehen zu, dass sich das Team qualifiziert. Und dann fühlt sich das ja auch so an, dass nicht nur die 12, die am Anfang am Ende hinfahren, sich qualifiziert haben, sondern man macht das für Basketball Deutschland. Man macht das dafür, dass Deutschland vertreten ist. Man freut sich extrem, wenn es dann klappt. Und dann ist natürlich so eine neue Situation, damit geschaut, wer spielt. Und man will ja auch die 12 besten Spieler da haben dann oder die 12 Jungs, die am besten zusammenpassen, weil man ja auch will, dass, keine Ahnung, wenn wir uns das qualifizieren, wollen wir auch, dass das irgendwie sinnvoll war und nicht, dass man dann nach 3 Spielen nach Hause fährt. So. Das ist ja auch so ein, ich glaube, da trägt jeder seinen Part dazu bei und hofft natürlich auch, dass er dann irgendwann den nächsten Schritt macht und dann nicht nur das Fenster spielt, sondern auch Training Camp mitmacht und dann Best Case dann irgendwann auch gut genug ist, um dann am Ende eine EM oder WM mal selber auch spielen zu können. Aber es ist Schritt für Schritt und irgendwo musst du anfangen und kannst nicht erwarten, dass du direkt von Anfang an halt in die Champions League kommst. Ne? Also du kannst halt ja, irgendwo muss man halt anfangen. Ich glaube, Maodo hat auch 2-3 Jahre A2-Nationalmannschaft gespielt und jeden Sommer war wieder da und hat Scheiße gefressen und jetzt ist er Europameister und Weltmeister und hat sich halt genauso erarbeitet, wie wir es hier auch versuchen. Ne?
Und es gibt ja ganz viele neue auch im Kader, die wir entweder kaum oder noch gar nicht gesehen haben. Bei der deutschen Nationalmannschaft, Till Pape, Colin Welp, Neues Akpakoko, Maher Awa. Was machen die Jungs so für einen Eindruck? Hast du da das Gefühl, da brennt vielleicht das Feuer noch mal ein bisschen heißer, weil die auf ihren ersten Einsatz warten?
Es ist cool, immer wieder auch neue Jungs zu sehen. Ich finde das nice, dass viele dass immer wieder neue Jungs dabei sind und jeder die Chance bekommt, weil im Endeffekt ist es ein Länderspiel und man hat für sein Land Basketball gespielt. Das ist halt geil und ich gönne das jedem, der diese Erfahrung machen kann, weil es einfach wirklich cool ist, wenn man dann vor allem ein Heimspiel, wenn du dann siehst, Kinder in Deutschland-Trikot und diesen Adler da haben, auf den man unterschreiben soll und sowas. Und dann, wenn man die Bälle dann ins Publikum wirft vom Spiel, das sind Momente, die man vielleicht als Kind selber, war selber irgendwie in der Halle oder hat solche Spiele angeschaut und dann, ja, einfach Nationalmannschaft spielen zu können, das ist so ein geiles Gefühl und das ist richtig cool, dass da ja auch durch diese Fenster halt immer mehr Jungs die Möglichkeit bekommen, das zu tun.
Ja. Basti, du kannst mal Luis und Lindy fragen, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
Luis, wo habt ihr euch das erste Mal getroffen?
Das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal herausarbeiten. Ja. Das war nämlich genau bei so einem Punkt, da war der Luis noch klein und hat sich Autogrammjäger und hat gesagt, Per Günther, ich finde ihre Defense so überragend. Da dachte ich, oioioi, das ist kein Basketball-Fachmann, der Boy. Ich weiß nicht, ob der so clever ist, der hier, aber er ist sympathisch. Deswegen freut es mich umso mehr, dass aus dir noch was geworden ist.
Boah, ich weiß, wann war das? Das war 2010
in Bamberg, war das, glaube ich, irgendwo.
2000, ja, da haben wir Talente mit Perspektive, war das. Das war der erste U13, U14 irgendwie Lehrgang. Und da durften wir bei euch zum Lehrgang dazu. Das war irgendwie, was war das? Auch irgendwie Vorbereitung auf Europameisterschaft, Weltmeisterschaft irgendwie, ja?
Irgendwie sowas wird das gewesen sein, ja.
Ja. Geil. Ja, lange Zeit ist her.
Interessant, ob das Urteil über Per Günthers Defensive heute von Luis Lindy noch gleich
ausfallen würde. Nein, das steht immer noch genauso.
Das steht immer
Underrated noch Defender. Underrated
wirklich,
Defender.
Wirklich.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich noch ganz interessant finde, Luis, du bist ja in einer außergewöhnlichen Situation, wie ich finde, weil du spielst in dem oder zumindest mit dem absoluten Land des Basketballs. Die Spanier wahnsinnig stolz auf ihre Basketball-Dynastie und jetzt kommst du da an einem interessanten historischen Zeitpunkt an, wo der spanische Basketball so am Boden liegt wie schon lange nicht mehr und gleichzeitig der deutsche Basketball in Höhen ist, die wir nie erwartet hätten. Wie wird denn in Spanien die deutsche Nationalmannschaft gesehen, beziehungsweise die Entwicklung da insgesamt?
Also ich habe es erstmal sehr genossen, diesen Sommer in Spanien zu sein, während der Europameisterschaft. Das waren echt 2-3 wirklich coole Wochen, weil wie du sagst, die Spanier, die dann doch ein großes Ego haben, was deren Basketball-Nationalmannschaft angeht, die so von ihnen zu sehen und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir dieses Turnier dominiert haben, das war schon sehr cool. Und das ist natürlich dann auch, also das verstehen die Jungs natürlich auch, die Spanier, die gratulieren einen dann nach jedem Spiel und sagen auch, wie geil das Team spielt. Das ist ja auch ein cooles Gefühl, wenn du dann in so ein neues Team reinkommst, nach den ersten 2-3 Wochen, da findet sich das Team irgendwie und dann ist so dein Team, was du supportest bei der EM, macht halt so einen geilen Job. Da fühlt man sich dann natürlich auch irgendwie ganz cool. Von daher, das waren irgendwie coole Wochen, waren coole 2-3 Wochen, habe ich sehr genossen. Und die Jungs, ich meine, die Spanier wissen aber, glaube ich, genauso gut, du bist vielleicht eine schlechte Generation, werden 2-3 Jahre vielleicht nicht so unbedingt sehr stark sein, aber da kommt dann die nächste Generation nach. Und das wissen sie selber auch ganz genau. Also ich glaube, Spanien, das wird nicht lange dauern, bis die wieder ein Halbfinale spielen oder natürlich in die K.O.-Runde kommen sowieso, aber die das Halbfinale spielen irgendwo bei einer EM oder WM, da bin ich mir ziemlich sicher, dafür ist einfach, haben die zu viel Talent und zu viele Jungs, die da nachrücken.
Jo, ihr seid jetzt, seid ihr gerade schon in Ulm oder seid ihr in München oder wo ist die Mannschaft gerade?
Wir sind in Ulm.
Ihr seid in Ulm schon?
Genau, ganze Vorbereitung machen wir in Ulm. Dann Freitag Spiel und dann geht es am Samstag, glaube ich, nach Zypern.
Ja, wisst ihr schon was über Israel? Wisst ihr, wer da ist? Oder habt ihr schon was gesehen? Oder seid ihr noch bei euch?
Wir haben noch gar nicht angeschaut. Wir machen jetzt gerade wirklich die ersten 2-3 Tage, haben wir jetzt wirklich nur Basics gemacht, Offense, 5 gegen 0. Das 5 gegen 5 gespielt natürlich auch, aber wie wollen wir verteidigen, wie wollen wir angreifen? Weil das natürlich auch, wenn du jedes Fenster irgendwie ein neues Team hast und Jungs dabei hast, die noch gar nicht dabei waren, und jetzt natürlich auch mit dem neuen Coach, mit Alex, ein Trainer hast, wo dann doch einiges neu ist im Vergleich zu Gordy, muss man erstmal alle auf eine Seite bekommen oder halt ja, on one page irgendwie hinbekommen, dass jeder gleich denkt und weiß, was wir tun, offensiv und defensiv. Und ich glaube, morgen ist dann so ein bisschen Richtung Israel, wie spät Israel, was können die gut? Ich meine, die haben ja auch ein, zwei Jury-Spieler, die, glaube ich, dann nach dem Spiel anreisen werden. So ein Sorkin kennt man natürlich, da weiß man irgendwie, was der kann, was das für ein Spieler ist und sonst bestimmt zwei, drei Jungs, die von Maccabi dann kommen, um zu spielen. Bin ich mal gespannt. Das spannender machen dann bestimmt die beiden Assistants einen guten Job und bereiten einen dann irgendwie vor.
Tamir Blatt auch dabei, den kennst du natürlich
wird er spielen?
Sehr, sehr gut. Er ist zumindest im Kader, er steht zumindest dabei. Aber ob er spielt, ist dann ja immer noch mal eine andere Geschichte. Aber er wurde nominiert und soll wohl mitkommen.
Okay.
Kadeen Carrington kennt man vielleicht aus deutscher Sicht noch bei Ludwigsburg ehemals. Also wird ein super interessantes Spiel, aber dann sparen wir uns die Fragen für wie ihr spielen werdet und so weiter und so fort für Freitag vor der Partie auf, wenn ihr da noch gar nicht so tief in der Vorbereitung drinsteckt. Vielleicht nochmal zu dir, Luis, du hast jetzt viel geschildert von deinen ersten Eindrücken in Spanien, wie es sich da so lebt. Wie ist es denn sportlich jetzt die ersten paar Wochen? Manresa, in den letzten Jahren so ein bisschen so im unteren Tabellendrittel immer mal wieder unterwegs gewesen. Ich glaube, knapp die Playoffs verpasst letzte Saison. Jetzt in beiden Wettbewerben, in der ACB und im Eurocup, jeweils 3-5 gestartet. Ich glaube, mit Ups und Downs. Wo siehst du die Mannschaft sich sportlich hin entwickeln in Spanien?
Ich hoffe natürlich positiv. Ich hoffe natürlich, dass eine positive Entwicklung kommt. Ich glaube, dass man muss vor allen Dingen in der spanischen Liga so ein bisschen seine Ziele und das alles so ein bisschen einordnen. Oder die so ein 3-5 so ein bisschen einordnen. Ich glaube, so ein 3-5 in der Bundesliga ist mal was anderes als ein 3-5 in Spanien. Wir haben bisher gespielt gegen Real, gegen Gran Canaria und gegen Malaga. Das sind drei unserer fünf Niederlagen. Und das sind Teams, die halt auf europäischem Top-Niveau spielen, wo du halt sagst, okay, wenn du die drei Teams jetzt nicht gespielt hast am Anfang, sondern drei andere Teams, dann stehst du vielleicht ganz anders da. Aber das ist halt das Ding in Spanien, dass du wirklich 8, 9 Teams auf diesem Niveau hast, die halt die Euroleague, Eurocup und Champions League dominieren die letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Von daher muss man da seine Ziele so ein bisschen einordnen, ein bisschen realistisch stehen. Ich glaube, da wollen wir, wenn es irgendwie möglich ist, so uns positionieren, dass wenn eins der großen Teams, wie in Baskonia oder sowas, eine scheiß Saison hat, dass man da irgendwie nochmal reinrutschen kann als Achter in die Playoffs. Und sonst versuchst du halt sich so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und dann, wie gesagt, dieses Maximalziel zu haben. Und das Gleiche ist auch im Eurocup. Wir sind ein junges Team. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen, ich bin mir sicher, dass wir in der Saison wachsen werden, jeder Einzelne an Erfahrung und dann auch besser spielen wird und als Team auch. Wenn du so ein Team hast, wie wir es jetzt sind, mit Jungs, die noch nicht so oft auf diesem hohen Niveau gespielt haben oder es das erste Mal ist, auch europäisch zu spielen, ist es, glaube ich, normal, dass es einfach ein bisschen dauert, bis sich Jungs an die Doppelbelastung gewöhnt haben, an das neue Level. Und wenn das alles erstmal passiert ist und wir weiter hart arbeiten, was wir tun, bin ich mir sicher, dass wir weiterhin Siege einfahren werden, wie wir es jetzt auch schon getan haben, aber vielleicht ein bisschen konstanter und dann auch vielleicht mal ein großes Team schlagen und dann irgendwann Richtung Weihnachten oder Richtung Januar, Februar halt, dass man dann sieht, dass man Schritte nach vorne macht, dass man Spiele gewinnt, wo man eher gedacht hat, okay, das ist jetzt ein Team, was stärker ist als man selber und besser wird. Und dann, wie gesagt, ich glaube, die Playoffs in der ACB ist ein Ziel, was man sich gerne setzen kann, aber wie realistisch das dann wirklich ist mit diesen Top-Teams, die da einfach sind, weiß ich selber nicht genau. Und dann im Eurocup so ein Saisonziel, ich glaube, in die Playoffs zu kommen, im Eurocup ist machbarer, einfach weil es mehr Teams sind, die es reinschaffen. Von daher, das glaube ich, wäre ein Ziel, was man angehen kann. Und dann aber, wie gesagt, hört sich immer ein bisschen dumm an, aber von Tag zu Tag arbeiten und Tag zu Tag besser werden. Mehr kann man nicht machen, wenn man jetzt nicht ein Team ist wie Real Madrid, Barcelona, die sagen, wir wollen die Euroleague gewinnen. ja, ich glaube, das ist, muss man einfach in kleinen Schritten denken. Auch wenn das, wie gesagt, immer so sich ein bisschen, ja, wie so ein Sprichwort anhört oder wie so ein Ding, ja, ihr habt keine Ziele, dann sagt ihr einfach von Tag zu Tag besser. Aber ich hoffe, wenn man klein denkt dann und darauf vertraut, was der Trainer macht und was die Teammates machen, dann wird man da Schritte nach vorne machen. Da bin ich mir sicher.
Weißt du, was lustig ist, Louis? Man nimmt dir das tatsächlich ab oder du wirkst entspannt, wenn du das sagst. Hat das so diese, die toughen, sagen wir mal, letzten zwei Jahre oder auf jeden Fall das letzte Jahr bei Berlin, hat einem das dann auch quasi wie so ein Panzer gegeben oder einfach auch wie so, oder war das ein Stahlbad oder war das gar nichts oder hat man sich da was rausgenommen? Weil, ich meine, letztes Jahr war es schon phasenweise so, dass man dachte so, wow, das ist einfach tough. Ihr seid in einem Wettbewerb, wo ihr wisst, es ist schwierig, Spiele zu gewinnen. Du triffst deine ersten gefühlt 19 Dreier nicht. Du bist irgendwie so und du weißt, okay, ich habe jetzt noch 30 Spiele, dann bist du in Deutschland, dann fühlt es sich bei so einem Club wie Alba vielleicht auch anders nach Krise an. So, und jetzt bist du irgendwie in Spanien und 3 und 5 ist noch kein Weltuntergang. Oder so, also, wie hast du das? Hast du das Gefühl, du bist irgendwie noch mal jetzt anders ausgewachsen, so aus dieser Toughness? Oder?
Ja, das kann gut sein, weil ich glaube, gerade in so einer Situation, wie du sagst, also in der Euroleague im letzten Jahr wirklich katastrophal gespielt und im Jahr davor ja auch genauso viele Siege geholt, aber da hat es sich ein bisschen anders angefühlt, wenn man doch mehr Spiele hatte, wo man dann competed hat. Aber gerade in so einer Zeit ist es irgendwie das Einzige, was übrig bleibt, zu denken, okay, Schritt für Schritt und wir werden besser und versuchen, das Ganze auszublenden, weil wenn du immer das große Ganze siehst und die ganze Saison dir anschaust, irgendwann im Dezember, wenn du 2 Spiele in der Euroleague gewonnen hast aus 15 und in der Bundesliga irgendwie 16. bist, das hilft dir nichts. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen vor 2 Jahren auch gezeigt haben, dass es wirklich so ist, wenn du Tag für Tag denkst und Schritt für Schritt besser bist. Am Ende haben wir dann von der wirklich Kack-Saison ein Finale gegen Bayern gespielt, wo wir in Spiel 4 zu Hause die Chance haben, mit einem Dreier ein Spiel 5 zu forcen in München. Nach so einer Saison, nachdem du 5 Spiele in der Euroleague gewinnst und in der Bundesliga ganz lange wirklich schlecht dastehst. Das hat mir so ein bisschen das Vertrauen darin gegeben, dass es wirklich so ist, dass wenn du dran glaubst und Schritt für Schritt besser wirst, dass es dann auch zu was führt. Und wie du sagst, im letzten Jahr auch so ein bisschen dieses gezwungenermaßen, dadurch, dass wirklich ganz, ganz viel schief lief, als Team, aber auch für mich persönlich, dass du dann halt, dass so ein bisschen die Strohhalme sind und so ein bisschen das, woran du dich wendest und woran du denkst, um halt positiv weiter zu denken, weil du weißt, es kommen noch 50 weitere Spiele. So, und dann fängt man an, dem Ganzen, das Ganze zu glauben und das Ganze auch irgendwie dann Tag für Tag zu leben. Ja? Und das ist, finde ich, funktioniert immer sehr gut und glaube ich, macht auch für viele andere Teams wird das Sinn machen. Einfach Schritt für Schritt zu denken, Tag für Tag zu denken, Spiel für Spiel zu denken. Weil am Ende, im Endeffekt, wenn du irgendwie in die Playoffs kommst, im Endeffekt gewinnst du dann am Ende die wichtigen Spiele und nicht im September, Oktober, November.
Ja, was Per und mich, glaube ich, beide sehr gefreut hat, war eine ganz simple Zahl beim Blick in den Boxscore. 43,5% von der Dreierlinie bisher über die beiden Wettbewerbe von Luis Solindi. Der Wurf funktioniert wieder. Das ist doch schön zu sehen. Per, falls du nichts mehr hast, dann würde ich Luis mal...
Eine Sache noch. Alles letztes. Spielerperspektive. Kannst du dir vorstellen, Berlin in der NBA Europe, ist es was man überhaupt sehen kann? Ist man was als Spieler, wenn man jetzt, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 ist und man freut sich auf die Ankunft von der NBA Europe, weil das Geld bringt, weil das vielleicht ein geiler Job ist? Oder ist man, was hast du für Emotionen dazu?
Ja, es ist halt, wie du sagst, ich finde es cool, weil ich die NBA cool finde, von diesem ganzen Showbusiness hin und her. Und natürlich auch, weil das eine Jobmöglichkeit ist. Also ich glaube, wenn die NBA kommt und wirklich dann hier Geld reinbuttert und die Euroleague trotzdem noch bestehen bleibt, dann hast du auf einmal 2 Wettbewerbe, wo du sagst, da kannst du dich dumm und dämlich verdienen. Und das ist natürlich, also so sehr wir Basketball lieben und ich glaube, viele auch Basketball spielen, einfach weil sie dem Sport lieben, im Endeffekt ist es auch ein Job. Und wenn ich wie Peer irgendwann in Hamburg in der 200 Quadratmeter Altbauwohnung sitzen will, dann muss ich zusehen, dass ich auch ein bisschen Geld verdiene auf dem Weg. Und von daher ist es in beide Richtungen, finde ich es cool. Ich finde es cool, dass da irgendwie die NBA sagt, in Europa kann man irgendwie was entwickeln. Und ich finde es natürlich cool, weil das auch eine Jobmöglichkeit ist. Gar keine Frage.
Also bei Manchester dann in 2 Jahren, perfekto.
Sehr stark. Stark.
Ja, Manchester hat auch schöne Ecken.
Schauen wir mal.
Louis, dann entlassen wir dich in den nachmittaglichen grauen Ulmer Himmel. Ich glaube, bei euch wird das Wetter, es schneit hier. Es ist fast ein bisschen romantisch. Rutsche dich aus, verletze dich nicht bis Freitag. Freitag dann ab 19 Uhr bei uns bei Magenta Sport das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Israel. Danke, dass du da warst, Louis.
Viel Glück, Mann.
Ja, danke, ich freue mich. Dankeschön. Danke, wir sehen uns Freitag. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao. Und dann machen wir auch hier dicht, Per, oder?
Nein, ich will noch wissen, wer den Pass gespielt hat vor dem Jason Terry dann.
Oh,
komm, das machen wir jetzt live reacten. Come on, Google es, YouTube ist
hier. Jason Terry verliert den Ball selber. Ich habe es hier nebenbei auf. Er verliert ihn selber. Er gräbt sich sein eigenes Grab. Dwayne Wade kommt von hinten an und klaut ihn weg. Aber vielleicht ist dann Dwayne Wade bei dem Play derjenige, der so ein bisschen das vergessene Play hat. Der schleicht sich so von hinten an und dann LeBron James nach dem Lob, Jason Terry.
Keine Jan Bonato-Situation, da bin ich beruhigt, dass es da,
dass wir dann niemanden mehr erwähnen müssen.
Kein
wir haben jetzt natürlich nicht über die Euroleague gesprochen heute, aber ich meine, das machen wir sowieso Woche für Woche. Das heißt, nächste Woche dann einfach wieder rein mit Benny und ich hoffe für in 2 Wochen, dass wir da dann unser großes College Roundup, Update, die jungen Deutschen machen können. Das versuchen wir zu organisieren. Per, danke für deine Zeit. Und dann bis nächstes Mal.
Auf Wiedersehen. Arrivederci, Basti. Bis bald. Wir sehen uns ja am Wochenende hoffentlich in alter Frische. Bei der einen oder anderen Gelegenheit.
Yes.